NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
3. Juli 1883. Der Geburtstag des Schriftstellers Franz Kafka.
Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet.
Einer der bekanntesten Romananfänge der modernen Literatur. Oder eher der?
Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt.
Mit nur einem Satz wird der Leser in eine andere befremdliche Welt katapultiert. Da öffnet sich ein Raum jenseits der vertrauten Normalität, beunruhigend bis bedrohlich. Die seltsamen Visionen des Schriftstellers Franz Kafka. Und die sind trotz aller Fremdheit so nah an der realen, alltäglichen Welt angesiedelt, dass die Übergänge fließend scheinen.
Ich habe niemandem etwas Böses getan. Niemand hat mir etwas Böses getan. Niemand aber will mir helfen. Lauter niemand.
Franz Kafka gilt als einer der wichtigsten Autoren des 20. Jahrhunderts, für viele sogar der wichtigste. Sein Ruhm begann erst nach seinem Tod, wuchs dann aber stetig an bis heute. Seine Romane und Erzählungen wie »Das Schloss«, »Der Prozess«, »Die Verwandlung«, »Das Urteil« wurden tausendfach analysiert und interpretiert. Es gibt Theaterstücke, Hörspiele, Kunstwerke und doch bleiben er und sein Werk ein Rätsel, eins von fast magischer Anziehungskraft. Das erklärt sich auch dadurch, so Rainer Stach, Autor einer umfassenden dreibändigen Kafka-Biografie,
dass über alle Sprachgrenzen und über alle Kulturgrenzen hinweg die Leser etwas Fundamentales wiedererkennen. Ganz bestimmte existenzielle Nöte, die weltweit eigentlich überall gleich verlaufen. Trennung von den Eltern, Trennung von der Familie, Einsamkeit oder zum Beispiel Verdrängung der Tatsache, dass ich endlich bin, dass ich auf den Tod zusteuere.
Nur, dass bei Kafka dieser Tod den Menschen oft von anderen zugefügt wird, vorzeitig und anonym. Auch das eine der bitteren Erfahrungen seiner, also unserer Zeit. Fraglos hat die Umgebung, in der Franz Kafka lebte, sein Werk beeinflusst. Er wurde am 3. Juli 1883 in Prag geboren. Seine Eltern waren deutsch sprechende Juden. Die Familie wohnte in der düsteren, mythengeschwängerten Altstadt.
In uns leben noch immer die dunklen Winkel, geheimnisvollen Gänge, blinden Fenster, schmutzigen Höfe, lärmenden Kneipen und verschlossenen Gasthäuser. Wir gehen durch die breiten Straßen der neu erbauten Stadt. Doch unsere Blicke und Schritte sind unsicher. Die ungesunde alte Judenstadt in uns ist viel wirklicher als die hygienische neue Stadt um uns.
Die Eltern hatten einen Laden und kaum Zeit für die vier Kinder Franz und dessen drei Schwestern Elli, Walli und Ottla, mit tiefgreifenden Folgen für den Jungen.
Die Einsamkeit des kleinen Kindes in der Familie, die Eltern waren nämlich nie da, die waren den ganzen Tag im Geschäft und das Kind wurde ständig wechselndem Personal in die Hände gegeben. Mit Betonung auf ständig wechselnd, denn die flogen dauernd raus, neue wurden eingestellt. Wir wissen jetzt, dass das für Kleinkinder verheerend ist, keine Konstanz in den sozialen Beziehungen zu haben. Und damit hatte Kafka lebenslang zu kämpfen.
Der Ausweg: Flucht in die Fantasie. Der magere Junge mit den großen, ausdrucksvollen Augen, über die Farbe wird gestritten, im Reisepass steht dunkelblau-grau, der las und las und wenn er nicht las, schrieb er unaufhörlich, unbeirrt. Von Jugend an einer, der schreiben musste.
Er hat als Kind manchmal geradezu die Familie provoziert, indem er stumm am Familientisch saß und hat ein Heft vor sich liegen. Und die Eltern haben dann hingeguckt, was sudelt denn der Kleine da schon wieder und so. Die haben gedacht, naja, das ist sein Hobby, das verfliegt später wieder. Aber je älter er wurde, desto mehr identifizierte er sich damit. Er war ja auch ein sehr introvertierter Mensch, hat ungeheuer viel gelesen. Das heißt, die Innenwelt wurde immer größer.
Nach Jurastudium und Promotion an der Deutschen Universität Prag nahm Franz Kafka 1908 mit 25 Jahren eine Stelle an bei der Arbeiterunfallversicherungsanstalt für das Königreich Böhmen. Nach außen hin ein zugewandter, freundlicher Mitarbeiter, kenntnisreich und zuverlässig. Im Stillen aber verfluchte er oft seine Arbeit. Sie hielt ihn vom Wesentlichen ab, vom Schreiben.
Später gab es dann einige überraschende Einsichten bei ihm. Er hat gesagt, wenn das Büro nicht gewesen wäre, wäre ich viel instabiler gewesen. Und wer weiß, was dann aus mir geworden wäre. Natürlich diese 6 Stunden am Tag. Und dann während des Krieges waren es ja nicht mehr 6, da waren es 8 Stunden, 10 Stunden. Samstags, sogar sonntags musste er manchmal zum Dienst antreten. Er ist schier verzweifelt.
Und doch profitierte seine Literatur von den Erfahrungen dort, direkt und indirekt. Sie zeigt Menschen, bedroht von Bergen von Akten, Bittsteller vor einer anonymen Instanz, Bescheide durch Institutionen, gegen die es kein Aufbegehren gibt, Gesetze, undurchschaubar und zerstörend. In Kafkas Roman »Der Prozess« wird Josef K. verhaftet und weiß nicht warum.
Die Hauptfrage ist, von wem bin ich angeklagt? Welche Behörde führt das Verfahren? Sind sie Beamte? Keiner hat eine Uniform. In diesen Fragen verlange ich Klarheit.
Sein Aufbegehren führt ins Leere. Die Menschen, die ihn abholen, sind nur willfährige Vollstrecker. Josef K. wird in der Anonymität des Apparats untergehen und vernichtet. Sein Schöpfer Franz Kafka hatte eben ein fast seismografisches Gespür für die drohenden Verwerfungen der modernen Gesellschaft, die Anonymität der Macht, was Gewalt anrichten kann in und mit Menschen. Doch um all das auch Literatur werden zu lassen, brauchte es mehr.
Eine spezielle Begabung der Beobachtung und des sozialen Gespürs. Und die war gleichrangig mit seiner Sprachbegabung, würde ich behaupten.
Die Sprache. Es dauerte eine Zeit, bis Kafka seinen eigenen unverwechselbaren Stil entwickelt hatte. Knapp, klar, schnörkellos. Unmengen von Skizzen, einzelnen Beobachtungen, Tagebucheintragungen und Entwürfen zeugen von seiner Suche, bis er Sätze schreiben konnte, so kondensiert und durchgearbeitet wie ein Gedicht.
Es war spät abends, als K. ankam. Das Dorf lag in tiefem Schnee. Vom Schlossberg war nichts zu sehen. Nebel und Finsternis umgaben ihn. Auch nicht der schwächste Lichtschein deutete das große Schloss an. Lange stand K. auf der Holzbrücke, die von der Landstraße ins Dorf führte, und blickte in die scheinbare Leere empor.
So der Anfang seines Romans »Das Schloss«, in dem dieser K., wie sollte es auch anders sein, sich in einem Labyrinth undurchsichtiger Entscheidungen verlieren wird. Gleichzeitig begehrt er, wie die anderen Protagonisten, nur halbherzig auf.
Kafka zeigt schon, die Macht funktioniert nur dann wirklich, wenn wir mitmachen, wenn wir kooperieren, ob bewusst oder unbewusst. Das ist allerdings eine schreckliche Einsicht. Und Literatur hilft dabei, uns das bewusst zu machen.
Klaustrophobische Enge, Gefangensein, vertraute Gefühle auch für Kafka selbst. Bis über 30 wohnte er bei seiner Familie in einem Durchgangszimmer. Keine Ruhe, kaum Konzentration. Dazu Konflikte mit dem tyrannischen Vater, Hassliebe, die er später in einem langen Brief an den Vater abarbeitete.
Du kannst dein Kind nur so behandeln, wie du eben selbst geschaffen bist. Mit Kraft, Lärm und Jähzorn. Und in diesem Fall schien dir das auch noch überdies deshalb so gut geeignet, weil du einen mutigen, kräftigen Jungen in mir aufziehen wolltest.
Der Vater hat den Brief nie erhalten. Er war wohl eher zur Selbstklärung gedacht. Eine von Kafkas wichtigsten Beschäftigungen. Alles, aber auch alles, was er erlebte, was ihn umtrieb, innerlich und äußerlich, wurde Wort. Tagebücher, seitenlange Briefe, Beobachtungen auf Zetteln und Fetzen von Papier. Ein Sonderling und Grenzgänger, düster, verschlossen, zumindest in seiner Literatur. In der realen Welt aber, da erlebte man einen ganz anderen Kafka. Rainer Stach.
Er war sehr freundlich im Alltag zu den Leuten, sehr offen und sehr charmant, ohne aufdringlich zu sein, ohne es zu übertreiben. Und er war enorm beliebt. Also bei allen, bei den Klassenkameraden, bei den Kollegen, bei den Frauen, bei den Freunden, bei Autoren. Er war sehr beliebt, weil er zuverlässig war, freundlich und vor allem auch, er hat zugehört, hat überlegt, was kann ich dem raten, was könnte für den gut sein. Das ist eine seltene Eigenschaft.
Ein heiterer, lächelnder Mann, urban und ganz modern. Kafka war fasziniert von den neuen Kommunikationstechniken, begeistert vom Fliegen, ein leidenschaftlicher Schwimmer. Er liebte das Kino, die Absurdität des Slapstick, das Spiel mit grotesk-komischen Grenzüberschreitungen. In seinen Erzählungen gibt es animierte Tiere, einen Affen, der vor einer Akademie spricht, einen Käfer, der einmal ein Mensch war, eine singende Maus.
Er hat oft gespielt mit anderen Richtungen, sogar mit Satire. Ja. Und das hat schon eine große Komik dann. Auch dort, wo es ganz furchtbar wird, im Prozessroman zum Beispiel, gibt es mittendrin Slapstick-Szenen. Und das unterläuft ihm nicht einfach. Und das wirkt auch nicht als Fremdkörper, sondern diese Slapstick-Szenen wirken mit an der Atmosphäre.
Kafkas Freundschaften hielten, vor allem die zum Jugendfreund Max Brod und zu seiner besonderen Vertrauten, der Schwester Utla. Seine Liebesbeziehungen dagegen scheiterten. Dreimal war er verlobt, dreimal zog er sich zurück, auch vor Furcht, dass es sein Schreiben behindern könnte. Erhalten sind nur seine intensiven Briefe an Felice Bauer, Milena Jesinska, an Dora Diamant. Zeugnisse tiefster Ängste.
Nicht nur Bindungsangst, sondern auch Angst vor der Auflösung von Bindungen. Das heißt, er hatte kein Vertrauen, dass eine Bindung hält. Wenn er sich darauf eingelassen hat, und das betraf übrigens nicht nur Frauen, das betraf auch männliche Freunde, dann war er schon am Lauern. Ja? Löst sich das auf? Gibt es Anzeichen dafür, dass sich das verändert? Abschwächt, wenn dann zum Beispiel mal einen Tag kein Brief kam oder jemand hat nicht sofort geantwortet, war er sich sofort sicher, das ist schon das erste Signal dafür, dass da was zu Ende geht. Das ist dann auch für den Partner sehr strapaziös.
Angst vor Alleinsein, Angst vor Verlust. Auch das vielleicht ein Grund, warum Franz Kafka nie längere Zeit an einem anderen Ort gelebt hat als in Prag. Er reiste zwar gerne, Italien, Deutschland, Österreich, war fasziniert von Berlin, hatte Kontakte zu Verlegern und anderen Autoren. Doch Prag blieb sein Zentrum. Diese seltsame Stadt, in der es brodelte, durch politische, nationale, religiöse und ethnische Konflikte zwischen Juden, Tschechen, Deutschen, wo auf geschichtsgedrängtem Boden die Moderne einbrach, bedrohlich, brutal, mit unabsehbaren Konsequenzen.
Es ist kein Zweifel, dass hinter allen Äußerungen des Gerichts, in meinem Fall also hinter der Verhaftung und der Untersuchung, eine große Organisation sich befindet. Eine Organisation mit dem zahllosen, unumgänglichen Gefolge von Dienern, Schreibern, Gendarmen und anderen Hilfskräften, vielleicht sogar Henkern.
Hier kondensiert sich etwas, zusammengepresst, fokussiert. Franz Kafka ist so bedrohlich nahe an einigen unserer Ängste, dass man ihm sogar Hellsichtigkeit unterstellt hat.
Man sagt, er hat den Stalinismus vorhergesehen oder der hat die Nazizeit vorhergesehen, was ja Unsinn ist. Er hat den Holocaust zum Beispiel nicht vorhergesehen. Das war weit, weit jenseits seines Vorstellungsvermögens.
Nein, Kafka erkannte einfach strukturelle Veränderungen in der modernen Gesellschaft, nicht nur bei der Reduktion des Menschen auf Akten und Dossiers.
Diese merkwürdige Art von Überwachung im Prozessroman, jeder weiß über mich alles, woher eigentlich? Es wird nie aufgeklärt. Das ist etwas, was wir im 21. Jahrhundert natürlich wiedererkennen. Man könnte sagen, das ist eine Art von Dystopie. Das Eindringen der Macht oder des Staates in meine Privatsphäre. Ich erscheine dann wie eine nackte Person. Das hat er als einer der ersten, ich will jetzt nicht sagen prophezeit, aber hat gemerkt, das wird gefährlich, wenn das so weitergeht.
Begriffen wurde das erst nach Kafkas Tod. Er starb 1924 an Tuberkulose, 40 Jahre alt, ein fast unbekannter Autor mit nur wenigen Veröffentlichungen bis auf ein paar Erzählungen und das ohne großen Erfolg. Erst als sein Freund Max Brod den Nachlass herausgab, Stück für Stück, auch die heute so berühmten Romanfragmente wie das Schloss oder der Prozess, die eigentlich vernichtet werden sollten, wurde Kafka als der Schriftsteller entdeckt, den wir heute mit dem Namen Franz Kafka verbinden. Sein Biograf Rainer Stach.
Nachdem diese naiven politischen Deutungen jetzt vom Tisch sind, sehen wir aber jetzt den Kern der Sache. Und der Kern der Sache bei ihm, also zumindest in den Romanen, ist, er zeigt einfach, wie Macht funktioniert. Wie sie uns infiltriert, in unsere Köpfe eindringt, und zwar ohne, dass wir es merken. Und dann tun wir Sachen, wo wir hinterher sagen, Moment mal, das bin gar nicht ich.
Kafkaesk nennt man heute dieses existenzielle Verlorensein in einer albtraumhaften, unbegreifbar verschlungenen, tödlichen Welt.
An Kars Gurgel legten sich die Hände des einen Herrn, während der andere das Messer ihm tief ins Herz stieß und zweimal dort drehte. Mit brechenden Augen sah noch Kar, wie die Herren nahe vor seinem Gesicht, Wange an Wange aneinander gelehnt, die Entscheidung beobachteten. »Wie ein Hund«, sagte er. Es war, als sollte die Scham ihn überleben.
Er provoziert zum Nachdenken. Er zwingt zum Nachdenken, ohne dass man damit zu einem Ende käme. Das ist auch der Ausweis des großen Schriftstellers.
Im Zeitzeichen erinnerte Jutta Dumm-Heitzmann an Franz Kafka, der am 3. Juli 1883 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info.
wissen, was die Welt bewegt.